Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Die WM steht vor der Tür, aber wir sprechen erstmal über die Eintracht. Es geht um Transfergerüchte, den Aufsichtsrat und E-Zigaretten. Viel Spaß.
Lars, die WM geht los. Freust du dich schon?
Juckt mich, glaube ich, dies Jahr überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Nee.
Wie, gar nicht so? Also wirklich gar nicht? Beruhigt? Also nimmt dich noch gar nicht mit?
Also ich habe seit Ewigkeiten kein Länderspiel mehr geguckt, muss ich zugeben.
Warum?
Reizt mich nicht mehr, da den Fernseher für anzuschalten.
Weil hat dich Eintracht-Spielfreude
hat mich das hat das überkompensiert. Ich brauche jetzt keinen Fußball mehr.
Okay, und jetzt, dieses Weltturnier macht mit dir nichts, gar nichts?
Für den Moment nicht, aber vielleicht, wenn es angelaufen ist. Also ich wollte Sonntag schon mal reinschalten.
Ja.
Den alten Klassiker, Curaçao, Deutschland.
Fieberst du denn mit Lars Kornetka mit?
In dem Maße, in dem man mit einem Co-Trainer mitfiebern kann. Ne?
Junge, ist der emotional.
Ja, das ist aber auch, was sind das für Fragen hier?
Ich finde das irgendwie voll.
Österreich spielt gegen Jordanien, Argentinien und
ja. Und ich finde es trotzdem, ich hätte mir die Österreich-Spiele wahrscheinlich nicht angeschaut, aber jetzt, wenn sie zu einer verträglichen Uhrzeit kommen, würde ich mir das schon mit reinziehen, um einfach nur zu gucken, ob Lars Kornetka bei der österreichischen Nationalmannschaft genauso gut angezogen ist wie bei Eintracht Braunschweig.
Da muss er bestimmt seinen Puma-Dress tragen. Ne?
Könnte sein.
Ja.
Ob ihn das nicht so ein bisschen ärgert, würde ich mal gerne wissen. Also Lars, falls du hier zuhörst, ärgert dich es dich nicht, mit diesem lausigen österreichischen Dress herumzulaufen? Ist ja schon mal gut, dass sie nicht so voll tätowiert sind mit Werbung wie der TSV Hartberg zum Beispiel.
Was ist da nochmal drauf? Sperm Booster?
Sperm Booster. Und da können gerne auch nochmal alle googeln, was das für eine Firma ist. Und
ist jetzt nicht so schwer, oder?
Weiß ich nicht. Der ein oder andere wird da vielleicht nicht gleich drauf stoßen, was das für eine Firma ist. Einfach mal googeln. Und TSV Hartberg ist ja insofern relevant für uns, als dass er vergangene Woche mit Damian Kovacevic der erste externe ganz neue Neuzugang gekommen ist. Und der hatte halt ein voll tätowiertes Trikot an. Also das Ding ist, da ist kein Stück weiß-schwarz gewesen oder sowas, sondern alles voll mit Werbung. Irgendwie auch geil.
Österreichischer U21-Nationalspieler. Beim A-Team ist er nicht dabei. Ich habe ja vor ein paar Wochen, Monaten das Belgrad-Derby gesehen. Clash der Giganten, Polter gegen Arnautovic. Und da habe ich mich schon gefragt, warum der Arnautovic noch zur WM fährt, wie ich ihn da rumschleichen sehen habe. Aber vielleicht ist er ja auch in einem Team, das generell drumherum besser ist, dann eine Waffe.
Ja, ich glaube auch, dass er mehr in der Qualität. Dass er auch mehr so der Führungshintergrundspieler ist, oder? Also im erster Stürmer ist doch Gregoric, der Gregal, glaube ich. Und naja, wir drücken den Ösis auf jeden Fall die Daumen. Aber Arnautovic macht doch bestimmt auch noch mal die eine oder andere Bude dann gegen Lionel Messi.
Schön wär's für den Lars.
Ja, würden wir uns freuen. Also, aber trotzdem bleibt die optische Komponente. Bei Eintracht war immer stylisch drauf und bei Österreich ist das wahrscheinlich nicht ganz so möglich, ne?
Es sei denn, die sind dann auch so ausgestattet. Damals Klinsy und Jogi haben noch auch mal die gleichen Hemden angehabt.
Ja, stimmt. Ja, wird auf jeden Fall, werden wir uns anschauen. Also ich zumindest, du bist ja bisher noch gar nicht im WM-Fieber. Dennis Undaff ist der zweite mit Eintracht-Vergangenheit, der bei der WM teilnimmt. Ist auch so eine Geschichte irgendwie, wo man denkt, ey, wie konnte der bei Eintracht durchs Raster fallen, ne?
War natürlich eine andere Zeit und in der Saison, in der er bei Eintracht war, gut, da gab es den Abstieg, aber nominell war der Angriff ja schon ziemlich gut besetzt damals mit Abdullahi, mit Nyman, dann später mit Philipp Hofmann. Am Anfang der Saison war noch ein Onel Hernandez da, der natürlich eher Außenstürmer war. Aber da musste er sich natürlich durchsetzen als Talent, das aus Havelse damals gekommen ist. Hat auch in der U23 viele gute Spiele gemacht, war zwischenzeitlich auch noch verletzt, meine ich. Und mit ein bisschen mehr Weitblick hätte man ihn vielleicht für die dritte Liga halten können. Aber damals ging ja vieles drunter und drüber und von daher ja, weint man dem Undi jetzt eine Träne nach.
Aber es heißt ja auch immer, dass er so ein bisschen Gewichtsprobleme gehabt haben sollte damals und so ein bisschen Professionalitätsschwierigkeiten, was für einen Jungen in dem Alter jetzt auch nicht ungewöhnlich ist.
Hat man ja auch in Meppen noch gesehen. Ja. Und ich glaube, es gab doch auch mal eine Geschichte, dass er da sich eine Saison lang nur von einem Nudelgericht von dem einen Imbiss in Meppen ernährt hat. Von daher
geil.
Die Entwicklung und die Tore geben ihm ja recht.
Ja.
Soll er essen, was er will.
Hat man ja auch immer gesehen, dass der fußballerisch besonders ist und dass er aber mit steigender Qualität der Mitspieler selbst auch noch so viel besser geworden ist und jetzt ja durch die Verletzung von Lennart Karl vielleicht sogar noch ein Stück weit mehr an der Startelf dran ist. Mal sehen. Finde ich total cool, dass es so eine Geschichte irgendwie in diesem durchchoreografierten Fußball noch gibt.
Das ist ja einfach ein Zocker, der hat einen Riecher, guten Bums. Das ist vielleicht so ein Stück WM-Vorfreude bei mir.
Aha,
aber die Spiele,
doch rausgekitzelt hier.
Aber die Spiele sind natürlich für uns oft zu ungünstigen Uhrzeiten. Also, dass ich mir um 22 Uhr noch so ein Spiel reinziehe, sehe ich gerade nicht. Da werde ich schon langsam müde und morgens könnte ich dann die zweite Halbzeit gucken.
Mhm.
Das ist meine Zeit dann.
Ja, das ist doch was für uns. Also 22 Uhr, da schlafe ich schon. Aber so eine erste Halbzeit vielleicht nochmal von so einem Frühspätspiel, ist auch top. Das machen wir schon. Mhm. Wollen wir versuchen, irgendwie einen Switch zur Eintracht zu finden? Wir haben schon versucht, sie so ein bisschen hier mit reinzubauen in diesen Podcast, aber bisher noch nicht so ganz.
Ist jetzt noch der WM-Podcast, Studio Blau-Gelb Edition.
Okay, dann werden wir jetzt ganz blau-gelb. Also, es ist Montag Mittag und offiziell ist noch nichts, aber es sickert so durch, dass Eintracht einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden braucht, dass Jens-Uwe Freitag vergangene Woche von seinem Posten zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde. Das ist noch nicht so ganz klar. Aber mehrere Quellen berichten das unabhängig voneinander, dass Jens-Uwe Freitag dieses Gremium Aufsichtsrat nicht mehr führt. So, Frage, wie geht's jetzt weiter? Das Gremium an sich muss sich einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. Nicole Kumpis ist ja die Stellvertreterin von Jens-Uwe Freitag gewesen und rückt aber nicht automatisch nach, sondern die muss laut Satzung jetzt gewählt werden als neue Vorsitzende des Gremiums oder aber ein ganz anderer wird Vorsitzender dieses Gremiums. Das ist eine Konsequenz der Aufarbeitung, die in den letzten Wochen gefordert wurde. Nicht nur von Fans, ehrlicherweise auch von Ex-Spielern. Auch wir hatten unseren Senf dazu gegeben. Bist du erstmals nicht zufrieden, sondern siehst du diese Entscheidung als richtig an?
Sie hatte sich so ein bisschen angedeutet darüber, ob das die richtige Entscheidung ist, will ich noch nicht urteilen. Sollte es dazu kommen, würde ich es aber auch begrüßen, wenn nicht die Präsidentin des Vereins auch noch die Vorsitzende des Aufsichtsrates wird.
Weil sich dann zu viel Macht in einer Person?
Ich glaube, das war in den Jahren davor ja auch immer mal wieder ein Kritikpunkt. In anderen Zeiten bei der Eintracht. Und du hättest natürlich wieder eine Person weniger, mit der man sich untereinander dann streiten könnte.
Mhm.
Oder auch streiten hört sich immer so negativ an. Der man ein bisschen Reibung erzeugen könnte, damit es sportlich bergauf geht.
Mhm. Ja, ich finde den Zeitpunkt ehrlicherweise fast schon unnötig. Ich finde, das hätte eher letztes Jahr passieren sollen, eine klarere Analyse mit eben solchen Konsequenzen, weil auch da schon die Fehler, die Jens-Uwe Freitag vorgeworfen wurden, da waren. Es kommt immer wieder die Geschichte, Michael Tschiele freigestellt, trotz neuem Zweijahresvertrag, Jens Hertel installiert, der dann wenige Monate später auch wieder freigestellt wurde und dadurch einfach Millionen Euro gebunden waren oder sehr viele 100.000 Euro gebunden waren in einfach noch Zahlungen, die ausstanden. Also strategische Fehlentscheidungen, sportliche Fehlentscheidungen. Dazu immer mal wieder auch berechtigterweise kommunikative Fauxpas, die ihm auch zur Last gelegt worden. Also von daher finde ich diese Entscheidung rein objektiv betrachtet nachvollziehbar, finde sie im Zeitpunkt jetzt aber fast schon unnötig, um den Bogen zu schlagen, weil ja im November auch wieder Wahlen anstehen. Also man hätte vielleicht auch sagen können, pass auf, wir haben unsere Lehren gezogen, ich werde am Ende dieser Periode nicht mehr antreten. mache aber eine Übergabe an meinen Nachfolger, meine Nachfolgerin und ziehe das bis November noch durch. Vielleicht wären dann auch alle besänftigt worden. Andererseits verstehe ich auch die Argumentation zu sagen, so ein Cut jetzt ist auch etwas, das eine Chance bietet für einen Neuanfang, ohne Monate verstreichen zu lassen.
Für mein Empfinden hat es dann nach Saisonende trotzdem zu lange gedauert. Ich glaube, für eine klare Analyse hätte man nicht so viele Wochen gebraucht. Also was ist da passiert? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Ich glaube, die Eintracht tut gut daran, wenn sie dann mit viel Klarheit kommuniziert, was da jetzt passiert. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es dann nur bei dieser einen Personalie bleibt.
Genau, also es gibt auch Gerüchte darum, dass noch mehr Leute zurückgetreten sind, schon jetzt. Und dass auch zum Ende dieser Legislaturperiode Leute sich nicht wieder aufstellen lassen werden zur Wahl. Aber Stand jetzt soll das Gremium handlungsfähig sein. Und handlungsfähig ist es, wenn 5 Leute drin sind. Bis letzte Woche waren es 9. Und wenn es 5 sind, dann ist es handlungsfähig, dann könnte es weiter funktionieren. Aber genau, jetzt müsste eben noch herausgestellt werden, wer der Nachfolger oder eben die Nachfolgerin von Jens-Uwe Freitag wird. Und dass da Nicole Kumpis erst einmal mit auf der zur Wahl steht, ist ja logisch. Das ist ja eigentlich die logische Nachfolgerin als Stellvertreterin. Aber ob sie das wirklich wird, übrig bleiben auf jeden Fall Sebastian Götze aus der Fanabteilung. Auf jeden Fall Ulrich Wegner, der als letztes Mitglied noch dazu gekommen ist, Rainer Zech als Finanzmann, Nicole Kumpis und fürs Erste auch Rüdiger Warnke. Der Rest, da gibt es zumindest Gerüchte, dass es da auch noch den ein oder anderen Rücktritt oder das ein oder andere ausgab. Also es passiert dann doch was. Und dieser Vorwurf, dass doch wieder ausgesessen wird, dass doch wieder gute Miene und ja, komm, wir verändern uns, wir machen inhaltlich dies, wir machen inhaltlich das, da werden uns die Leute schon, das werden die uns schon glauben und abnehmen, das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein. Also jetzt scheint es wirklich diesen riesigen Aufsichtsratsknall zu geben, den ja viele sich gewünscht hatten.
Ich bin gespannt, was dann folgt. Es gibt ja sogar die Möglichkeit, so einen Aufsichtsrat noch weiter zu verkleinern, ihn agiler zu machen. Oder aber es kommen dann plötzlich Kandidaten aufs Personaltableau, die dann überraschend überzeugen.
Klar, ist ja immer noch eine Chance für jemanden, der sich jetzt schon vielleicht im Hintergrund positioniert oder positioniert hat in den letzten Wochen oder der nochmal aus der ganz überraschenden Perspektive herauskommt. Also viel Chance dabei. Und wir werden auf jeden Fall mal schauen, wie das jetzt auch kommunikativ begleitet wird. Du hast recht, wenn du sagst, das braucht einfach auch eine Erklärung, was da passiert ist, weil jetzt Jens-Uwe Freitag als Alleinschuldigen der Stagnation in den letzten 4, 5 Jahren herzuhalten oder herauszustellen, das würde ihm auch nicht gerecht werden. Also sicherlich sind da nicht alle Dinge sauber und gut und progressiv gelaufen, keine Frage. Aber er ist sicherlich auch nicht der einzige Bremsschuh auf diesem Komplex gewesen.
Ja, ich würde mich an Eintrachtstelle dann nur nicht wieder ins schummrige Licht setzen und versuchen, Aufbruchstimmung zu erzeugen.
Also okay, ja. Du erinnerst an das gute Doppelinterview, das Jens-Uwe Freitag und Nicole Kumpis geführt haben, kurz vor dem Dresden-Spiel? Ich glaube, es war vor dem Dresden-Spiel. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken.
In der heißen Saisonphase, ja.
Es sind 12 historische Minuten. Und ich habe mir einen YouTube-Kommentar dazu praktisch hinters Ohr tätowiert, in dem stand, so stelle ich mir meine persönliche Hölle vor. Und das war
Donnerwetter.
Das war sehr eindrucksvoll, würde ich mal sagen. Also da schauen wir auch gespannt drauf, was passiert, was auch ja mit Thorsten Sümnich und der Position des für Fußball Zuständigen im Aufsichtsrat passiert. Ob es da wirklich jemanden gibt, der neu reinkommt oder ob es vielleicht eine Stelle geschaffen wird, so als einen externen Experten, der dann auch bezahlt wird, wie auch immer. Weil
der könnte dann aber nicht Teil des Aufsichtsrates sein. Ne?
Weil wir dann ja aber auch wissen über viele, viele Gespräche, dass auch in der Vergangenheit zig Kandidaten abgelehnt haben, dieses Ehrenamt zu übernehmen. Also vielleicht muss man auch einfach Geld in die Hand nehmen, um sich dann Sachverstand reinzuholen. Aber das wird die nächsten Wochen, wird sich das zeigen.
Ja, es gibt jetzt nicht ganz so viele Ex-Profis oder Ex-Funktionäre hier in der Region, die für so ein Ehrenamt in Frage kämen, die möglicherweise vor kurzem noch in Lohn und Brot im Profifußball waren. Weiß gar nicht, fällt mir da einer ein?
Können wir auf jeden Fall noch mal
Mark Arnold war. Mark Arnold war lange noch in Chemnitz.
Ist häufig hier. Sieht man dauernd bei den Spielen. Hat ein blau-gelbes Herz. Ist zumindest eine spannende Personalie, über die man nachdenken könnte. Andererseits wäre ich auch weiterhin dafür, jemand ohne Vergangenheit hier reinzunehmen. Ohne Eintracht-Vergangenheit, sondern mit unverstelltem Blick, möglichst unverstellt, um diesen Karren einfach voranzubringen.
Ja, also da gibt es jetzt auch keine Anzeichen, dass der Name gehandelt wird. Das war jetzt einfach nur mal ins Blaue gesprochen.
Gehandelte Namen, du bist sozusagen der Brückenbauer für das nächste
das
kleine
wollte
Thema,
ich doch erreichen.
Das wir hier besprechen wollten, nämlich Transfers. So, wir haben jetzt zwei. Den einen haben wir ganz kurz vorhin schon angesprochen, vom TSV Hartberg, Damian Kovacevic. Jemand für die rechte Abwehrseite, der hinter Mehmet Aydin sich entwickeln kann. Junger Spieler, Junioren-Nationalspieler, bringt viel Feuer, viel Dampf mit. Zitat, Benny Kessel war, glaube ich, jemand auch, der sein Herz auf den Platz lässt. Und das will man ja hier hören und sehen vor allen Dingen. Also finde ich für die Position erstmal eine sinnvolle, auf den ersten Blick sinnvolle Verstärkung, oder?
Ich denke auch. Rechte Schiene ist ja jetzt zumindest aktuell sogar ein Überangebot. Oder es ist ja jetzt sogar nicht mal mehr rechte Schiene, sondern im aktuellen Konstrukt dann klassischer RV mit Mehmet Aydin, mit Kovacevic, mit Sanusi Bar, der zurückkehrt und den sich Lars Konecka in der Vorbereitung auch angucken will. Und theoretisch ja auch mit Joan Gomez.
Stimmt, aber ich glaube, der wird ja eher weiter vorne eingeplant. Aber dass der dort spielen kann, auf jeden Fall.
Vielleicht ja auch noch Fabio Kaufmann. Fabio. Rechts hinten.
Nein, den musst du auch, wenn dann wieder. Der hat es doch gezeigt, dass er vorne irgendwo rumwirbeln muss. Klar kann der das.
Trainer haben ihn da hinten hingestellt. Ich finde ihn weiter vorne auch besser. Würde es weiterhin begrüßen, wenn der noch mal seine Unterschrift setzt und ein Jahr in Braunschweig dranhängt.
Wir müssen aber noch den Tobias Feuerhahn-Vertrag hinlegen, Fabio unterschreibt.
Aber du hast mich zu Kovacevic gefragt. Ich habe den ehrlicherweise noch nie spielen sehen, kann gar nichts dazu sagen, kann mir aber vorstellen, dass er vom Profil her ein spannender Herausforderer ist.
Genau, und Lars Konecka wird, glaube ich, vieles über ihn schon wissen, vieles gehört haben.
Ist der Alpen-Sanchez.
Oh Gott. Viel gehört, viel gesehen haben. Und da lassen wir uns mal überraschen und erfreuen, was da passiert. Dazu kam auch Frederik Jäkel noch. Und diese Verpflichtung wurde ja auch so ein Stück weit kontrovers diskutiert. Also warum macht Eintracht das, sich jemanden ans Bein zu binden, vertraglich, der in den letzten 2 Jahren 6 Minuten Profifußball gespielt hat und damit 6 Minuten mehr als wir beide? Warum tut man das? Ich glaube, es ist eine ganz, ganz klare Abwägung so zwischen Chance und Risiko. Und das Pendel scheint da ja klar mehr in Richtung Chance auszuschlagen, weil das finanzielle Risiko einfach sehr gering sein soll. Also es soll ein klar prämienleistungsbezogener Vertrag sein. Der kostet keine Ablöse. Leipzig schenkt den hier rüber.
Aufgelöst, ne?
Genau. Und sollte es aufgehen, wäre es halt eine totale sportliche Verstärkung. Das hat jeder bisher gesagt, der ihn gesehen hat. Dann würde Frederik Jäkel diese Abwehr nach vorne bringen. Und geht es halt nicht auf, was wir nicht hoffen. Und der wird gesund, nicht gesund genug. Dann haben wir immer noch 4 starke Zweitliga-Verteidiger.
Und was hat Heiner B. damals immer gesagt? Der läuft 36 km/h, sichert uns alleine die Tiefe ab. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber möglicherweise mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Glück. Und irgendwann muss so ein Kreuzband doch auch mal halten, oder?
Ja, ich weiß nicht, sonst kannst du dir nicht ein paar Nylonfäden oder irgendwie so einen kleinen Spanndraht mit reindonnern? Irgendwie muss das auch funktionieren.
Eine kleine Kniemanschette.
Ja,
so kreisligamäßig.
Ja, einfach beide Knie mit diesen blau-grauen Dingern. Mhm. Unschön. Wir hoffen, dass Frederik Jäkel das einfach ohne diese Manschetten schafft. Und wie man so hört, ist ja sein Knie wirklich in einem besseren Zustand jetzt, als es vor einem Jahr war. Und das lässt ja hoffen, dass er eine bessere und größere Rolle bekommt in der neuen Saison als in der vergangenen. Alles Gute dafür. Ist, glaube ich, ein sehr guter Typ, der es auch verdient hätte, sich mal zeigen zu können auf längere Strecke. Also ich wünsche ihm da auf jeden Fall alles Gute.
Ja, würde mich freuen. Letztes Jahr im Trainingslager wirklich gute Gespräche mit ihm gehabt. Und ja, selbst wenn es dann am Ende doch nicht sein sollte, dann hat die Eintracht ja noch die Möglichkeit, nachzuverpflichten, im Winter was zu tun, vielleicht noch einen Spieler dabei zu haben, der diese Position auch spielen kann. Und du hast es schon gesagt, 4 IVs stehen unter Vertrag, die alle gezeigt haben, dass sie es können.
Ja, auf der linken Verteidigerposition wirst du wahrscheinlich noch nachlegen müssen, weil Belbel gegangen ist, die Michele Sanchez noch da ist, aber da wird sicherlich auch noch jemand kommen.
Da musst du ja jemanden mit Stammplatzambitionen verpflichten.
Ja, das hatten sie ja bei Belbel auch gedacht. Und dann hat eigentlich der die Nummer 3 war in diesem Sommer, hinter Belbel und Lukoki, nämlich die Michele Sanchez, sich auf Strecke durchgesetzt, was ja für ihn spricht. Aber auch ihm noch jemanden vor die Nase zu setzen, der ihn auch zieht, pusht und drückt. Moment, das sind jetzt 3 Verben, die sich teilweise inhaltlich selbst widersprechen, aber egal. Das würde dem Ganzen, glaube ich, ganz gut tun. Jetzt hat die Bild-Zeitung 3 Gerüchte rund um Eintracht Braunschweig in die Welt gesetzt. Alle mit Kontext Preußen Münster. Über den einen haben wir schon lange gesprochen, über Ter Horst, der für die rechte Verteidigerposition auch bei Eintracht im Gespräch war und mit dem es auch Kontakt gab, das wissen wir soweit. Aber dadurch, dass es bei Aydin jetzt doch nicht unbedingt nach Abgang aussieht, könnte man sich auch vorstellen, dass die Position jetzt einfach fix ist da hinten mit Aydin und Kovacevic und Ter Horst womöglich auch andere Optionen hat als Eintracht Braunschweig, was auch Batista Meier betrifft. Wie findest du den grundsätzlich?
Schon spannender Spieler, hat ja auch in Liga 3 gut abgeliefert, als er den kleinen Karriereknick hatte.
In Ferl
war er, glaube ich. Mhm. War nicht auch in Dresden.
Mhm.
Dann war er in Ulm schon nicht schlecht, hat Eintracht jetzt im Münsteraner Trikot da einen reingemurmelt. Ja, wäre schon ein Spieler, der dem Kader gut zu Gesicht stehen würde. Aber möglicherweise hat die Eintracht ja auch sogar bessere Optionen.
Kann sein. Ich finde ihn auch spannend. Finde auch, dass er so eine Komponente hat, die überrascht. Also man weiß immer nicht so genau, was er jetzt vorhat. Also das meine ich sehr positiv. Mhm. Dribbler.
Guten Standard.
Torgefährlich, gute Standards. Aber kostet halt auch laut Bild-Zeitung 400.000 Mücken. Und ob man die jetzt als Eintracht Braunschweig auf den Tisch legt, inklusive Gehaltspaket, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja da wirklich andere Varianten, Optionen, über die wir uns in den nächsten Wochen unterhalten können und müssen.
Ja, aber vielleicht wird das Thema auch heiß. Nur kann sein, ja. Ich würde auch sagen, Spieler mit dem Profil von einem Absteiger, der hat dann halt schon seine 5, 6 Angebote aus Liga 2,
locker.
Mittelfeld, untere Tabellenhälfte auf dem Tisch liegen und kann sich wahrscheinlich aussuchen, wohin er geht.
Ja, glaube ich auch. Und
der dritte Name war Johannes Schenk, Torhüter, auch der würde Ablöse kosten. Und auch da sind wir noch so ein bisschen im Wartestand.
Ja, ich fand es eigentlich gut, dass jetzt in der vergangenen Woche seit der letzten Aufnahme eigentlich gar nichts mehr passiert ist in Sachen Torben Hoffmann, was ja vielleicht eher dafür spricht, dass das nichts passiert. Also auch das ist ja immer eine Option oder war immer eine Option gewesen, dass es am Ende nicht zu einem Wechsel kommt, dass sich vielleicht auch Paderborn anders orientiert. Die haben ja auch offiziell gesagt, dass sie noch 2, 3 andere Kandidaten haben für ihre Nachfolge. Und also wir würden natürlich hier ein Bäuerchen machen, wenn Hoffmann hier bliebe. Und dann hätte sich ja Schenk ohnehin erledigt.
Ja, da hätten sich auch andere Namen erledigt. Genau, ich glaube auch, dass das Torwartkarussell erstmal in Gang kommen müsste, damit sich beim ein oder anderen Club noch ein bisschen Bewegung auftut. Vieles wird sicherlich darüber gehen, wer Florian Hellstern bekommt vom VfB Stuttgart 2. Das ist ja die heißeste Leihaktie des Torwartmarktes. Und dann hast du halt noch einen Lotka, ich glaube, Fürth sucht einen Keeper,
Wolfsburg.
Cottbus möglicherweise, Wolfsburg, Paderborn,
Bremen,
St. Pauli möglicherweise.
Düsseldorf
braucht noch, bei Hertha könnte in Richtung Tjaak Ernst vielleicht noch was passieren. Ja. Zumindest hört man davon immer. Da sind noch ein paar Cockpits unbesetzt.
Sehr gut. Wir drücken aber alle Daumen, die wir haben, dass Eintracht Braunschweig in diesem Karussell gar nicht einsteigt, sondern einfach
oder rechtzeitig wieder den Abstand
schafft und einfach ein Jahr Torben Hoffmann hier zwischen den Pfosten steht, den wir dann natürlich auch gerne bei unserem Live-Event wieder haben würden, oder? Das wäre auch so ein Gast im September bei Kultur im Zelt, den wir mal wieder vors Mikro klemmen könnten. Sowohl musikalisch als auch inhaltlich.
Was hat er dir da nochmal geschrieben, als du ihm diese Nachricht mit dem Diamanten geschickt hast? Leo, du bist ein schlechter Mensch.
Ja, und da hat er vielleicht teilweise auch recht. Liebe Grüße nach Mallorca, viel Spaß im Urlaub. Postet fleißig Bilder mit Sven Köhler. Wird ja bei Twitter auch.
Und Lino Tempelmann,
genau. Wird ja bei Twitter auch kontrovers diskutiert, irgendwie, ob die jetzt Urlaub miteinander machen dürfen. Aber da auf so eine Diskussion, lassen wir uns da ein oder wollen wir jetzt einfach so ein bisschen überheblich abmoderieren?
Nee, lassen wir uns nicht drauf ein, genauso wenig wie auf E-Dampfen und Co. Das sind doch auch die heißen Themen.
Achso, weil Tempelmann so eine Pimpfe im Schnabel hatte?
Ich glaube ja. Aber ich meine, die Jungs haben einmal im Jahr 4 Wochen frei, sollen
soll
sie machen,
der
was
doch
sie wollen.
Mario Basler hat auch geraucht, ey, war der beste Spieler Europas.
Und was hat er mal getrunken? Wodka Lem.
Ja, Wodka Lem. L-E-M-M. So. Und wie kommen wir jetzt von Mario Basler?
Ja, wir sind doch mit der WM gestartet, dann enden wir einfach auch wieder mit der WM. Würde ich sogar mal eine Cook-Empfehlung aussprechen für die Kollegen von der ARD. WM94-Doku hat mir Spaß gemacht.
Ja, sehr schöne Dokumentation. Auch die Lukas Podolski-Doku bei Netflix ist sehr geil. Und das ist ja auch so ein schöner Side-Effekt einer Weltmeisterschaft, dass jetzt unheimlich viel Fußball-Content im Äther zu finden ist. Wir haben uns auch wieder unsere 25 Minuten rausgeschossen.
WM94 war ich noch nicht mal geplant, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht, die Doku zu gucken.
Da war ich 5, aber kann mich da gar nicht dran erinnern. Mein erstes Turnier ist 96 gewesen. Und ich glaube, das Finale habe ich sogar auf dem Ledersessel meines Vaters im Büro gesehen.
Ich glaube, die erste bewusste Turniererinnerung ist so die WM 2002, Deutschland gegen Saudi-Arabien, 8-0, Klose macht ein Salto. Es war irgendwie, obwohl die Spiele ja eigentlich so scheiße waren, alles 1-0, doch eine gute Erinnerung an die Kindheit.
Und dann schauen wir mal, was die neue Weltmeisterschaft für Erinnerungen bringt.
Vielleicht habe ich ja am Ende doch noch Bock drauf.
Na klar, das kommt. Nächste Woche bist du gar nicht da. Du bist dann erstmal im Urlaub, ne? Und vielleicht kommst du ja so als WM-Tourist zurück. So, dann wirst du einfach so Deutschland fahren.
Mit diesem mit so einer Auto fahren.
Ja, richtig unangenehm. Okay, aber falls ihr alle Deutschland fahren an Autos habt, macht's einfach.
Ja.
Vollkommen egal. Tschüss.
Tschüss.